Ja, wir haben jetzt ja mehrfach gehört, wie wichtig der Boden ist, um gutes Zusammenleben zu gestalten. Meistens ist ja eher zu wenig Boden in den Kommunen da. Sie waren ja, Frau Battke, in Hanau in einer ganz anderen Situation 2008. Und zwar, als die Amerikaner abzogen, hinterließen sie ihnen 340 Hektar. Wie haben Sie da das neue Zusammenleben gestaltet? Was haben Sie da gemacht? Und was sind vielleicht auch die Fehler, die Sie gemacht haben? Was würden Sie jetzt anders machen?
Also ich würde sagen, damals waren ja auch besondere Konstellationen, Immobilienkrise. Da ging es eigentlich gar nicht darum, das Zusammenleben zu gestalten, sondern da ging es einfach darum, Wiederentwicklung in die Stadt zu bringen. Die Stadt war sozusagen im freien Fall. Das betraf zum einen die Konversionsflächen, aber auch die Innenstadt war in einem desolaten Zustand. Und man hat einfach alle Energien mobilisiert, um Entwicklung, um Bautätigkeit, um Investitionen in die Stadt zu holen. Und man ist eigentlich da ganz unterschiedlich rangegangen. Also bei den Konversionsflächen war es eigentlich so, teilweise wurden die europaweit ausgeschrieben. Da hat sich dann ein einziger Entwickler für interessiert. Dem hat man natürlich den roten Teppich ausgerollt und hat dort keinerlei Anforderungen gestellt an irgendwelche Kriterien, wie man sie heute formulieren würde. Also das war die eine Seite. Und auf der anderen Seite stand die Innenstadtentwicklung. Da hat die Stadt Hanau den wettbewerblichen Dialog durchgeführt. Das war sozusagen wie eine riesengroße Konzeptvergabe, wo die komplette Innenstadtentwicklung europaweit ausgeschrieben wurde in einem mehrstufigen Verfahren mit Bietern und mit einer riesigen Bürgerbeteiligung, wo teilweise an Wochenenden dann Tausende von Hanauerinnen und Hanauern sich da zu den Entwürfen geäußert haben, hat man eben da die Innenstadtentwicklung konzipiert und hat man sehr stark auf diese Dinge geachtet. Mhm. Also man hat zum Beispiel Räume geschaffen, man hat ein Kulturforum in der Stadt geschaffen, wo ganz viele nicht kommerzielle Räume sind, die genutzt werden können für Bildungsangebote, Aufenthaltsflächen, wo man eben nicht konsumieren muss. Da hat man intensiv dafür gesorgt, dass diese Kriterien zum Tragen kommen. Und also das bestätigt einfach auch das, was gestern schon mal gesagt wurde. Also wenn man eben keinen Entwicklungsdruck hat, dann ist es wahnsinnig schwierig, seine Ziele über das wirtschaftliche Maß hinaus da zum Tragen zu bringen.
Was meinen Sie, welche Ziele meinen Sie, die man über das wirtschaftliche Maß...
Ja, eben, also das ist zum Beispiel, das wurde ja heute schon öfter angemerkt, es braucht für ein Zusammenleben Räume, die nicht durchkommerzialisiert sind. Also es braucht in der Kalkulation irgendwo in der Excel-Tabelle, da muss halt irgendwo, vorhin war, glaube ich, die Rede von Elastizität. Es muss irgendwo noch einen Bereich geben, wo man eben nicht auf die Maximierung von Profit achtet, wo man vielleicht auch von vornherein noch gar nicht weiß, was soll denn da passieren. Also wo noch die Nutzung auch noch offen ist. Ne? Dass also diese Räume, die muss man eben am Anfang reservieren. Und wenn man eben halt aber unter diesem also unter diesem Druck steht, ich muss überhaupt irgendeine Entwicklung ermöglichen, ist es ganz schwierig, sowas von Investoren einzufordern. Und wir müssen ja nun mal in Partnerschaft mit Privaten, die da Geld in die Hand nehmen, die Dinge entwickeln.
Das heißt, Sie waren froh, dass überhaupt jemand entwickelt
Richtig.
Hat und deswegen waren die Vorgaben auch nicht so,
genau. War
ein Konzept.
Richtig. Und das führt halt dazu, dass wir in unseren Wohngebieten, also das größte Projekt, da haben wir den Bebauungsplan 2019 zur Satzung gebracht und das ist jetzt in der Entwicklung. Das ist Pioneer-Quartier mit 1700 Wohneinheiten. Fast alles wird im Eigentum vergeben. Also es gab zwar mal Flächen für Baugruppen, genossenschaftliches Wohnen, die sind dann irgendwann klammheimlich aus der Planung verschwunden, ja. Weil es eigentlich wirtschaftlich irgendwie nicht funktioniert hatte. Und kleine Anekdote, wir haben dann als Stadtplanungsamt einen kleinen Spaziergang mal durch das in Realisierung befindliche Quartier gemacht und kamen dann an eine Spielfläche, wo dann ein Schild aufgestellt war, diese Spielfläche, die nun eigentlich so öffentlich zugänglich war, ist also nur für die Kinder aus diesem Wohngebiet, andere dürfen hier nicht spielen. Und die Eltern haben ein Bändchensystem entwickelt, wo dann nur die Kinder mit dem Bändchen in der Farbe XY auf dieser Spielfläche spielen dürfen. Ne? Und das ist dann halt das, was heute dann passiert, wenn man das alles so, also dem Markt überlässt.
Okay, Sie würden es heute anders machen. Damals war die Situation eine andere. Richtig. Ich meine, auch in Hanau steigen die Preise und es ist eine ganz andere Entwicklung. Aber genau, Sie würden es nicht wieder so machen, alles dem Markt überlassen, sondern vorüberlegen mit Frau Erdmann. Genau. Zusammen sich überlegen, wie man das Zusammenleben gestalten kann.
Also heute bei Planung, die wir jetzt im Moment in der Pipeline haben, gehen wir da schon anders ran.
Wie ist das denn bei Ihnen, Oberursel, Herr Bauer? Was ist da mit den Grundstücken? Wir haben von dem Grundstücksfonds Baden-Württemberg gehört. Ist das ein Instrument, das Sie auch gerne hätten?
Ja, also grundsätzlich muss man sagen, alles, was uns vergünstigten Wohnraum oder Bauland für vergünstigten Wohnraum in die Stadt bringen würde, wäre uns sehr lieb. Denn wir haben tatsächlich als direkter Nachbar der großen Schwester Frankfurt unmittelbar angrenzend und verkehrlich zum Glück sehr gut angebunden. Genau das Problem, dass die Bodenpreise bei uns eigentlich das Gleiche wie in Frankfurt machen. Ja, und haben damit auch von der Funktionalität immer wieder die Frage, Wohnstadt, Schlafstadt, Lebensstadt, Schulstandort, in Oberursel lebt man, in Frankfurt arbeitet man. Das bringt aber natürlich, wie es eben angeklungen ist, genau die Entwicklung auf dem Bodenmarkt und dann auch die Herausforderung, eben noch bezahlbaren Wohnraum für die Bürgerinnen und Bürger in Oberursel zur Verfügung zu stellen.
Das wäre die nächste Frage, weil in Oberursel dasselbe Probleme wie in Frankfurt. Wie stellen Sie sicher, dass auch die Erzieherin und der Krankenpfleger noch bei Ihnen wohnen kann? Denn auch die werden ja gebraucht.
Völlig richtig, das hätten wir gerne. Das ist aber in der Tat ein ganz großes Problem. Das ist so eine kleine Anekdote aus Oberursel, die ich da mal kurz zum Besten geben möchte, die uns da momentan ganz aktuell Probleme bereitet. Wir brauchen eben genau Wohnraum für Erzieherinnen und Erzieher, damit wir mehr Kita-Plätze anbieten können. Um aber Wohngebiete entwickeln zu können, kriegen wir momentan gesagt, naja, aber das könnt ihr ja gar nicht, ihr habt ja gar keine Infrastruktur für die Kinderversorgung, für die Kinderbetreuung. Also baut doch bitte erstmal eine Kita, damit wir dann euer Wohngebiet entsprechend entwickeln können. Und dann müssen wir sagen, ja, das können wir ja machen, aber selbst wenn wir das haben, dann haben wir ein Problem, denn wir haben keinen Wohnraum für die Erzieherinnen und die Erzieher.
Also es ist sozusagen ein Zirkelschluss, ja. Das kennen Sie wahrscheinlich aus Baden-Württemberg auch, oder?
Mir scheint ein bisschen, dass jetzt die Planungskaskade bei Ihnen etwas strenger zu sein scheint als bei uns. Denn ob so viel Infrastrukturanforderungen jetzt bei uns gestellt wird im Bereich der Flächenausweisung, das scheint mir das hier sozusagen anspruchsvoller zu sein, weil wie den Kommunen entgegengetreten wird. Bei uns ist es die Einwohnerprognose. Die Einwohnerprognose des Statistischen Landesamtes liegt zugrunde für die Frage Bedarf an Flächenausweisung. Aber der Punkt ist natürlich auch ein bisschen, okay, Wohnraummenge oder Wohnraum, was kostet es. Ja? Und die reine Wohnraummenge bringt Ihnen ja die Erzieherin auch nicht, sondern eben das Lebbare, bezahlbare, kann man jetzt verschieden deuten. Und wir haben eine Sache bei uns gemacht, die wir lange nicht hatten. Wir machen jetzt wieder Förderung von Werkwohnungen. Mhm. Ja? Eigentlich, okay, soziale Mietwohnraumförderung, Wohnberechtigungsschein. Der Wohnberechtigungsschein macht ja eigentlich alle gleich. Also wir haben keine Staffelung. Hessen hat verschiedene Ebenen. Wir haben einen Wohnberechtigungsschein und eigentlich darf man mit dem ja überall hingehen. Und wir haben gesagt, okay, in neue Zeiten. Wir machen auch wieder möglich, dass die soziale Mietwohnraumförderung in Werkwohnungen geht, wo man den Wohnberechtigungsschein und das Arbeitsverhältnis braucht. Ja, wir könnten sagen, unsere soziale Aufgabe bezieht sich nur auf den Wohnberechtigungsschein. Wir wollen keine Einschränkungen. Wir haben gesagt, okay, das ist ein wichtiges Element. Wir brauchen mehr Akteure auf dem Wohnungsmarkt. Ist jetzt ein altes Element. Jetzt ist es wieder da. Und klar, die Interessiertesten sind soziale Einrichtungen. Jetzt erstmal, dass sie jetzt wieder sozial gebundenen Wohnungsraum als Werkwohnungen, die an Arbeitsverträge mitgeknüpft sind, schaffen.
Weil es ist ja auch so, dass man im Zweifelsfall gar keine Erzieher bekommt oder in bestimmte Regionen, wo es keinen bezahlbaren Wohnraum gibt, oder? Ich meine, das Ist ja eine Erfahrung, die Sie wahrscheinlich auch beide gemacht haben. Also Fachkräftemangel ist das eine und das andere ist eben auch, wenn der bezahlbare Wohnraum fehlt, dann gehen die wenigen Fachkräfte nicht dahin, wo es die Wohnungen nicht gibt, die sich nicht leisten können. Ja.
Gut, die Beziehung, die Wegebeziehungen sind zwischen den Arbeitsplätzen dann entsprechend halt wieder größer. Und klar, ich meine, in einem Ballungsraum wie Frankfurt ist der Raumwiderstand immer ein gewisser Faktor. Aber wie eingangs schon gesagt, also wir als Stadt Oberursel sind da mit einer sehr guten ÖPNV-Anbindung an sich gesegnet und würden auch aus der Sicht alle Kriterien erfüllen, um Baulandentwicklung auf den uns noch zur Verfügung stehenden Flächen eigentlich forcieren zu können. Aber da ist es eben momentan schon auch so, dass gewisse politische Herausforderungen im Raum stehen, die eben auch sagen, wir halten uns natürlich auch an den Grundsatz Innenentwicklung vor Außenentwicklung, aber die bestehenden Potenziale sind da momentan absehbar nicht so, dass sie gehoben werden.
Und die Alteingesessenen sind auch oft nicht so begeistert, wenn dem Feld vor ihrer Tür gebaut wird und ihnen die schöne Sicht versperrt wird. Ist das auch ein Problem, das Sie kennen?
Ganz klassischer Nimbay, also not in my backyard. Wer vor 10, 15 Jahren eben am Feldrand gebaut hat, der stellt plötzlich fest, dass nun auch in seinem Hinterhof gebaut werden soll oder weiterentwickelt werden darf und bemüht sich dann natürlich auch, dort sich seine Aussicht zu erhalten, / mobilisiert dann auch derart in der Kommunalpolitik, dass eben gewisse Projekte erschwert oder hinterfragt werden.
Also da gibt es noch Potenzial, das Zusammenleben zu verbessern. Ja, Frau Göb, Sie forschen ja zum guten Zusammenleben oder zum Zusammenleben überhaupt, zu Nachbarschaften. Vielleicht wenn die Frage, was macht denn eigentlich eine gute Nachbarschaft Ihrer Meinung nach aus, oder?
Vielleicht noch mal ganz kurz zur Einbettung, damit Sie vielleicht ein bisschen besser nachvollziehen können, was ich mache. Ich fange quasi bei Phase -2 an, würde ich es mal nennen. Also ich mache das, wofür die meisten eigentlich gar keine Zeit haben. Also ich mache Nachbarschaftsforschung und verbringe einfach unglaublich viel Zeit in Nachbarschaften. Und dort arbeite ich vor allem qualitativ ethnografisch. Heißt, ich spreche mit ganz vielen Bewohnerinnen und Bewohnern, mit lokalen Akteurinnen und Akteuren, führe dort eben Tiefen- und Experteninterviews und beobachte Menschen in ihrem täglichen Tun. Also schaue einfach, was wird wann, wo, wie gemacht. Und da fand ich es gerade eben auch nochmal anknüpfend daran schön, gemeinsamen Raum fördern und dann eben auch gemeinsames Tun fördern. Das ist nämlich das Wichtige dabei. Und der Begriff Nachbarschaft vereint ja eigentlich hierbei schon beides, nämlich den Sozialraum. Also dort können wir eigentlich in diesem Zusammenspiel schon beides schön zusammendenken und eben auch zusammenbringen. Und zu Ihrer Frage, ja, das gute Zusammenleben, möchte ich auch schon mal darauf hinweisen, das ist ja auch schon sehr stark normativ einfach vorgeprägt. Also wir reden oft vom guten Zusammenleben, das ist natürlich das, was wir uns wünschen. Und jetzt ist auch nochmal die Frage, wer ist eigentlich dieses Wir dann? Und da setzt natürlich auch ein Großteil meiner Forschung an. Wir haben es gerade eben schon gehört, Anekdoten oder Storytelling, Narrative schaffen. Überhaupt erstmal die Verständigung, was stellen wir uns denn unter dem Guten vor? Und darum geht es natürlich auch in meiner Arbeit. Und das kann ganz unterschiedlich ausfallen. Also vom anonymen Nebeneinander, also neutral, sachlich, höflich distanziert, wie man das vielleicht auch kennt und vielleicht haben möchte, bis hin zu intensiven Nachbarschaftskontakten, dem gemeinsamen Grillen, Straßenfesten und so weiter und so fort. Also das ist eine wahnsinnig große Bandbreite und hier einfach diese unterschiedlichen Perspektiven zusammenzubringen, zusammenzudenken, das ist erstmal so das, was ich in meiner Forschung mache, um darauf aufbauend natürlich dann auch Handlungsempfehlungen geben zu können.
Also es gibt gar nicht die gute Nachbarschaft. Also für einige Leute ist die beste Nachbarschaft, wenn man seinen Nachbarn nicht grüßt.
So ungefähr, so weit würde ich es jetzt nicht treiben. Also das Grüßen ist schon so, ich glaube, uns anerzogen. Genau, das ja. Also okay. Genau, wir nennen das Minimalmoral. Also es gibt Erwartungshaltungen, dass also es gibt tatsächlich einfach diese Erwartungshaltung an die Rolle Nachbar, Nachbarin, die wir alle haben und mitbringen.
Leise
das ist auch, glaube ich, gut so.
Deutschland auch immer wichtig.
Genau, leise sein, genau, Distanz halten, nur Hilfe, wenn man gefragt wird, aber gerne die Blumen gießen und Pakete annehmen, also so die Klassiker, die man eben so kennt. Und alles darüber hinaus wird dann tatsächlich auch schwierig mit der Planung, aber wir haben es ja schon heute des Öfteren gehört, Begegnungskommunikationsräume schaffen, sind dann natürlich ein guter Anfangspunkt, um überhaupt ja Begegnung zu ermöglichen?
Also gute Nachbarschaft lässt sich über Räume gestalten, überhaupt über die Möglichkeit zusammenzukommen. Wenn es diese Räume nicht gibt, dann wird auch keine gute Nachbarschaft entstehen.
Unter anderem, und dazu würde ich noch hinzufügen, Impulsgeber, Initiatoren, Initiatorinnen, wie in meinen Fällen sind es oft, oder ist es oft die Gemeinwesenarbeit, Streetworkerinnen und Streetworker, aber auch das Quartiersmanagement spielt eine unglaublich wichtige Rolle, auch in Gebieten, die nicht in der Städtebauförderung, also in diesen sozialen Zusammenhaltsgebieten sind. Einfach manchmal schon perspektivisch, präventiv, wenn das Gebiet vielleicht abzurutschen droht, ein Problemviertel zu werden droht, dass man da schon frühzeitig einfach draufschaut, wie kann Zusammenleben funktionieren, weil oft denken wir tatsächlich auch noch dann doch wieder sehr raumgebunden, weil Alltagsmobilität, Aktionsräume sind einfach für viele Menschen nicht nur auf die Nachbarschaft bezogen.
Also
das tägliche Tun, viele pendeln zum Arbeiten woanders hin und verbringen die meiste Zeit eben nicht in ihrem Quartier.
Okay. Ja, gutes Zusammenleben gestalten, die Räume dafür schaffen. Sie haben ja ein Plädoyer dafür gehalten, dass wir unsere Ich-Räume reduzieren und mehr gemeinschaftliche Räume schaffen. Ja gut, man muss sagen, in den letzten Jahren war das Gegenteil der Fall. Sie haben es ja auch selbst gezeigt. Irgendwie der Wohnraumkonsum ist immer nur gestiegen. Auf der anderen Seite, die Grundrisse in den Einfamilienhäusern sind immer opulenter geworden. Wie wollen Sie die Leute zum Umdenken bringen?
Ja, wenn man jetzt mal zurückguckt, warum ist das so? Das gibt natürlich super viele Faktoren, die dazu geführt haben. Das sind einerseits natürlich auch die Lenkungen, so auch die finanziellen, was wird gefördert, was wird eher verhindert, was ist schwierig. Aber es sind auch die ganzen Geschichten, die uns in jeder Werbung entgegenspringen, also und worauf alles alles basiert, das ist ja das ganze Konstrukt, was uns eigentlich seit Jahrzehnten umgibt.
Deswegen so das Einfamilienhaus nicht, als Zeichen, dass man es geschafft hat.
Ja, genau, als Zeichen der Errungenschaft, dass das dann das Nonplusultra an Freiheit und was weiß ich, was alles damit zusammenhängend ist, hat ja auch die Berechtigung, wo es herkommt. Aber jetzt sehen wir ja, dass es auch oft das Pendel dann genau in die andere Richtung schlägt, ne? Und es gleichzeitig immer mehr Leute gibt, die einsam sind, die daran auch wirklich krank sind an dieser Einsamkeit. Wir hören auch von vielen, die eher belastet sind von zu viel Besitz oder umgekehrt die positiven Geschichten. Gibt es viele Menschen, die glücklich sind, da auch irgendwie sich zu verändern, ne? Was jetzt nicht unbedingt immer, also ich glaube, jetzt haben wir einerseits so immer diese Geschichten gehabt, dass wir halt immer mehr brauchen und die Bilder, die wir alle prägnant im Kopf haben und eben wenig andere alternative Bilder. Das ist ja, was ich sagte, alles, was ein anderes Leben ist, ist immer irgendwie ein Experiment oder oh, die wohnen in einer Kommune oder das ist irgendwie so ein Sonderstatus immer, aber nie in den Erzählungen, dass das ja auch eine Lebensform ist, die ja nicht für jeden sein soll, aber durchaus für viele Menschen. Und jetzt haben wir halt immer so ein normales und alles andere sind irgendwie Ausnahmen. Deswegen können wir natürlich auch über, wie erzählen wir über Geschichten, was kommt überhaupt mal an die Oberfläche, worüber wird berichtet. Das ist ein Aspekt, das Denken einfach zu erweitern. Es geht ja eher darum, das Spektrum zu erweitern und nicht darum, dass jetzt alle anders leben sollen. Ne? Sondern ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Menschen, die würden das gerne, aber haben jetzt überhaupt nicht die Möglichkeiten. Und das ist ja eher die Frage, wie kann man es dann den Menschen leichter machen? Zum Beispiel Oberursel, also ihr Problem, wie kommen die KindergärtnerInnen dahin? Gäbe es sicherlich, also auch sogar ich aus Hamburg kenne zwei Familien aus Oberursel, die in, 400 Quadratmeter Villen wohnen, jetzt auch langsam ein bisschen klapprig werden und ich weiß, die haben da auch fast schon wie so eine Einliegerwohnung, Kinder sind auch ausgezogen. Ich könnte mir vorstellen, dass es von solchen Menschen durchaus welche gibt, die sagen, ich fände das total gut, wenn hier noch 2-3 Leute bei mir im Haus wohnen. Ich habe den Platz und ich weiß nur nicht, wie soll ich es anfangen? Wie muss ich da Steuern zahlen und dann brauche ich noch irgendwie Handwerker und wer gibt mir die Sicherheit? Mietnomaden sind auch alles so schlimme Geschichten, die wir alle ständig gehört haben. Also das ist eigentlich genau das, wo es eher durch ein anderes Erzählen, Hilfestellung möglich machen, auch eben kommunale Programme, sowas super einfach gemacht werden kann für die Leute, die das wollen. Ja. Und natürlich will das nicht jeder, muss ja auch nicht jeder, aber wenn da schon ein paar Leute das dadurch einfacher fänden, dann wäre ja schon vielen geholfen. Da könnten sie ja vielleicht locker schon mal so 10 KindergärtnerInnen unterbringen, ohne neu bauen zu müssen.
Und ist das die Wohnung gebaut? Ist das ein Ansatz für Sie in Oberursel? Also das Leute dabei zu unterstützen, ja, auch sich zu verkleinern, damit andere sich vergrößern können?
Also den speziellen Ansatz so haben wir bisher noch nicht verfolgt. Ich fand
noch
den
umdenken.
Vortrag da sehr gut, ja, also auch sehr inspirierend tatsächlich. Ich kenne andere Ansätze aus dem ländlichen Raum, wo es darum geht, im Prinzip Einfamilienhäuser sozusagen frei zu bekommen, dadurch, dass man alternative, altengerechte, barrierefreie Wohnungen in der Nachbarschaft anbietet. Was wir bisher machen, ist, dass wir auch Wohngruppen fördern, allerdings als Stadt eher als Plattform. Also wir bieten sozusagen die Plattform, bringen die Wohngruppen zusammen, lassen sie sich austauschen. Drei Projekte haben wir so schon realisiert und wir versuchen halt auch, wenn wir über unsere städtischen Kontakte mit Investoren in Kontakt kommen, die sagen oder die unseres Erachtens geeignet sind, dass wir das zumindest mal fallen lassen und erwähnen, dass es ja auch die Option zur Bildung von Wohngruppen, also gemeinschaftlichen Wohnprojekten gibt. Da sind wir dran, auch mit Zuständigkeiten in der Stadtverwaltung. Aber ja, von daher denke ich, sind wir da auch auf einem ganz guten Weg. Nur ist das halt nicht das, was die große Masse momentan nachfragt. Wir sind da schon noch eher vom klassischen Bild geprägt der Investorennachfrage, die entweder Flächen schon erworben hat oder sie eben erwerben möchte. Wobei letzteres das Problem ist, dass wir da immer wieder als Stadt zumindest sagen müssen, mehr habe nichts.
Ja.
Es ist einfach so.
Genau. Ja. Vielleicht, da würde ich gerne noch einen Punkt hinzufügen, weil das ist ja genau die Frage, ne? Wer hat am Ende was davon? Wer profitiert? Und natürlich ist das auch das gängige Bild, was wir alle haben. Es baut irgendwie eine Wohnungsbaugesellschaft oder Private so und die haben natürlich was davon. Alle anderen zahlen Miete. Und wie wäre es denn aber, wenn ganz viele, also wir alle eigentlich was davon haben, ne? Das ältere Ehepaar aus Oberursel, die was vermieten, dass die was davon haben, die irgendwie Steuererleichterung oder natürlich auch noch eine Miete. Also das würde sich dann dieser Gewinn durch Wohnraumvermietung auf sehr, sehr viele, bei sehr, sehr vielen ankommen und eben nicht nur bei den einzelnen Gesellschaften.
Ist das, ich muss jetzt an Ihren Förderansatz neues Wohnen denken, Frau Lindlohr, ist das so, denken Sie da auch in diese Richtung? Sie sagen ja auch, Sie wollen mehr Generationenwohnen fördern, Clusterwohnen, aber bisher ist das ja alles eher so ein Experiment, aber denken Sie auch, das kann man irgendwie weiter ausrollen, mehr in die Breite bringen, damit mehr Leute davon was haben? Wie sehen Sie das?
Also die Frau Erdmann hat natürlich recht, dass es an sich als Wohnform gar nicht so ein Experiment ist. Ja? Also und es ist ja auch alles möglich, das zu bauen oder auch, wenn man das Geld hat, das im Bestand umzubauen. Aber natürlich kann man in Clusterwohnungen, darf man die haben in Deutschland und auch nach unserer Bauordnung. Die Frage ist, wie passt das zu einem Programm von verbilligtem Wohnen, mietgemindert und so weiter, für das der Staat eine Mitverantwortung hat. Danach suchen wir ein bisschen, weil ich war letztens auf einem Projekttag einer großen Volkshochschule, wo sich Seniorinnen oder zukünftige Seniorinnen Wohngruppen gebildet haben, die, wie ich finde, recht hohe Ansprüche daran hatten, was eigentlich jetzt der Staat alles machen muss. Und die mir sagten, ja, wenn man jetzt aber ein Einfamilienhaus, ein freistehendes in der Stuttgarter Halbhöhenlage hat, was tut ihr denn jetzt für uns? Ich meine, wenn Sie jetzt mal sich so die Einkommens- und Vermögenstabellen anschauen, das können Sie ja vielleicht jetzt auch selber machen. Da geht es eher darum, dass es Planungsrecht der Gemeinde verschiedene Dinge hergibt. Dafür müssen jetzt nicht andere Leute arbeiten gehen, Steuer zahlen, damit sie jetzt dafür einen Zuschuss bekommen. Also unsere Frage ist, wie können wir sozusagen günstiges Wohnen und gemeinschaftliches und flächensparendes Wohnen verbinden? Und da suchen wir jetzt für einen Weg für uns, der für uns gut funktioniert und wo wir uns rechtlich sicher fühlen und wie das eben so ist. Klar ist natürlich, also wir haben jetzt die verschiedenen Funktionen, die Frau Erdmann aufgeführt hat, betreffen ja öffentliche Räume, teilöffentliche Räume oder auch Räume im Wohnen oder auch Teile im Wohnraum. Wenn wir jetzt mal nur den Wohnraum nehmen, ist natürlich klar, dass clustermäßiges Wohnen, das gemeinschaftliche, also Fläche, die gemeinschaftliche Nutzung hat, ist ja günstiger. Es ist ja einfach so. Also wenn nicht, es sind ja Capacities, jetzt mal englisch gesagt, die man für bestimmte Zwecke braucht. Und wenn es jeder, die sich für selber schaffen muss, ist es ökonomisch und ökologisch natürlich viel teurer. Wenn ich aber jetzt nicht in der eigenen Steuerung habe, sondern die in der Gemeinschaft sind, funktioniert halt manchmal und manchmal funktioniert's nicht. Wie sind die Verantwortung? Wie bilde ich eine Gemeinschaft? Wie schaffe ich denn, wenn ich jetzt baue oder umbaue? Na, jedenfalls geht's um Steine oder Holzwände, die sollen da Jahrzehnte stehen. Aber die Menschen, die jetzt da das Projekt machen, die sind jetzt so, die denken, dass sie jetzt das brauchen. In 15 Jahren denken sie vielleicht, dass sie was anderes brauchen und irgendwann sind die weg. Und dann müssen andere Menschen das für ihre Ansprüche nutzen können. Wie schaffe ich da eine Grundflexibilität? Wie kann ich Flexibilität auch fördern? Und so Dinge müssen dann beschäftigen, weil das diese eine Gruppe jetzt dann gerade was findet, was als gebaute Umgebung für sie jetzt passt. Ich glaube, das kriegt man häufig hin. Aber das ist ja nicht die kleinere Herausforderung fürs Bauen und fürs Wohnen, sondern die größere ist es, was heißt das jetzt für Generationen, die das auch für ihre Zwecke nutzen können sollen.
Ja.
Ein Beispiel, eine Genossenschaft, die das frei macht, hat zum Beispiel das Konzept der Gemeinschaft, des gemeinschaftlichen Gästezimmers.
Mhm.
So, ja. Finde ich total einleuchtend. Ja. Auch bei der Frage, ziehe ich als Seniorenpaar aus einem größeren Wohnraum raus. Ja, aber meine Kinder kommen mich mal besuchen. Großer Klassiker. Meine Kinder kommen mich mal besuchen und die versuchen das Flächen und Kosten zu sparen, indem dann ein Quartier ein oder zwei Gästezimmer hat, die man buchen können. Finde ich sehr einleuchtend. Und dann muss man einfach hoffen, dass sich eine Gemeinschaft bildet, die dafür Sorge trägt, dass das funktioniert, dass die sich nicht zerstreiten, dass das Ding nicht versifft.
Ja, ja, ich habe Problem bei den jungen Genossenschaften oder die ja auch genau solche Projekte anstoßen. Ich weiß nicht, ich muss an Klein Eschholz denken bei Freiburg, die ja ein Quartier planen, das wirklich nur in Konzeptvergabe vergeben wird, nur eben von Baugruppengenossenschaften geplant wird. Und da ist jetzt auch gerade das Problem der Finanzierung. Kriegen die Finanzierung nicht mehr zustande aufgrund der gestiegenen Kosten. Wie kann man die Leute da unterstützen jetzt in diesen Zeiten, dass genau diese Wohnformen, die man eigentlich haben möchte, doch noch realisiert werden können? Weil die sind die Ersten, die es umreißt, die älteren Genossenschaften, da funktioniert es dann immer noch, weil die querfinanzieren können. Aber wie kann man diese Menschen unterstützen, die genau diese Wohnformen schaffen wollen, bei denen wir uns einig sind, dass es das ist, was wir eigentlich haben wollen und brauchen?
Ja, der weiße Elefant, der mit den, was sind eigentlich alle unsere Pläne jetzt gerade, was können wir eigentlich überhaupt umsetzen in nächster Zeit von den guten Ideen, die die Welt hat, angesichts des Kostenniveaus, das wir jetzt haben. Die Zinswende musste irgendwann kommen. Gut, dass Sie es jetzt angesprochen haben. Nicht einfach zu sagen. Natürlich überlege ich mir, was sind Instrumente der öffentlichen Hand. Wir haben jetzt Landesbürgschaftsmöglichkeiten für kleine Genossenschaften geschaffen, damit die Zugang zu anderen Finanzierungsquellen finden. Das ist jetzt ein Ding, was wir uns jetzt, war ja auch schon in den letzten 2 Jahren überlegt haben, dass wir sagen, okay, in dieser Situation kann in dem Fall für junge oder Bestandsgenossenschaften, die auch sozial gebundenen Wohnraum schaffen werden und die sonst sozusagen die bankenmäßige Schwelle nicht so einfach überschreiten, können wir ein Risiko als Land mit eingehen und können Landesbürgschaften schaffen. Aber nur eine Antwort zu der größeren Frage, ja, die Sie gestellt haben.
Ja. Wie sieht es denn in Hanau aus? Genau, vielleicht.
Also was in der Vergangenheit jetzt gelaufen ist, das können wir ja jetzt nicht mehr zurückholen. Ja. Und ich glaube aber wirklich, das kam jetzt heute schon mehrfach, im Grunde genommen ist die Frage nach dem Grundstück erstmal die erste. Also die ganzen Initiativen, was die als erstes brauchen, ist überhaupt mal eine Fläche. Und die können sich halt am Markt so nicht versorgen. Und daher finde ich einfach auch diese Grundstücksliegenschaftspolitik, wie Sie sie halt vorgestellt haben, ich denke, das ist der erste Schlüssel. Und wir arbeiten jetzt daran, also wir haben jetzt ja hier über den großen Frankfurter Bogen für mehrere Flächen, die noch nicht im REC-FNP sind, Machbarkeitsstudien bekommen. Und wir wollen jetzt zum Jahresende hin in die politische Diskussion einsteigen und wollen kombinieren eine Diskussion über die Siedlungsflächenentwicklung der Stadt. Wie wollen wir weiter wachsen? in Kombination mit einer Diskussion über eine gemeinwohlorientierte Wohnungsmarktstrategie, in Kombination mit einer Bodenmarktstrategie und wollen auch dann diese Flächen der Öffentlichkeit sozusagen vorstellen und wollen dann aber auch sofort einen Beschluss fassen über vorbereitende Untersuchungen für eine städtebauliche Entwicklungsmaßnahme für die Flächen und sofort den Daumen drauflegen. Und also was jetzt genau die Inhalte sind von so einer Wohnungsmarktstrategie oder Baulandstrategie, das haben wir jetzt noch gar nicht genau abgesteckt. Das muss auch erstmal noch politisch dann diskutiert werden. Aber das sind einfach auch, wir packen also sofort das Besteck aus und legen es auf den Tisch. Und das machen wir auch jetzt schon, indem wir halt in der Innenstadt das Vorkaufsrecht ganz intensiv ausüben.
Sie hatten mal einen Spielwarenladen, oder?
Ja, ganz kurz war die Stadt davor, ein Spielwarengeschäft zu betreiben. Also das war so ein alteingesessener Händler, der eben keinen Nachwuchs gefunden hat. Und da haben sich alle möglichen Medien auch darüber empört, dass die Stadt jetzt wirklich diese Immobilie kauft und selber gesagt hat, wir betreiben jetzt diesen Spielwarenladen weiter. Ne? Das macht Hanau Marketing. Und über die ganze Berichterstattung und das Hanau-Bashing hat sich dann aber irgendjemand gefunden, der sich gemeldet hat, aus dem Umland, aus der Region aufmerksam wurde und dann gesagt hat, er möchte jetzt diesen Spielwarenladen betreiben, sodass wir leider dann doch nicht das richtig mal ausprobieren konnten, ob wir das könnten.
Welche Rolle spielt denn bei Ihnen das kommunale Vorkaufsrecht, damit das entsteht?
Ganz großes Ding. Also wir haben mehrere Vorkaufsrechtssatzungen und insbesondere in der Innenstadt kaufen wir pausenlos Immobilien und teilweise melden wir uns aber auch, grätschen in die Kaufverträge rein, gar nicht mit der Absicht, das wirklich zu kaufen, sondern einfach, um die Leute an den Tisch zu bekommen.
Buh zu sagen.
Mhm. Und dann machen wir eine Abwendungsvereinbarung mit den Leuten und legen darin bestimmte Themen fest, die wir eben für die Innenstadtentwicklung für wesentlich halten. Und die Stadt betreibt auch also intensiven Kontakt zu allen möglichen Immobilieneigentümern. Wir mieten Flächen an, die wir dann günstiger an Pop-up-Konzepte weitergeben. Also es hat jetzt nicht so viel mit Vorkaufsrecht zu tun, aber wir greifen einfach auch in den Mietmarkt sozusagen ein, nicht nur in den Kaufmarkt. Und aus diesen Pop-up-Konzepten, da gibt's also jetzt schon eine ziemliche Warteliste von Leuten, die gerne in Hanau sich mal ausprobieren möchten für ein paar Monate irgendein Ladenkonzept. Und teilweise finden wir dann eben auch da aus diesen Pool von Leuten, das ist dann auch so eine kleine Community inzwischen, finden sich dann auch Leute, die dann einen vorhandenen Leerstand dauerhaft nutzen. Denn wir haben halt sehr, sehr viel Energie vor 10 Jahren in den Innenstadtumbau gesteckt und wollen uns das jetzt nicht kaputt machen lassen.
Von den Leerständen, von Corona und ja. Wie ist das denn in Oberursel? Das Problem kennen Sie ja auch.
Ja, also klar, auch unsere Einkaufsstraße hat mit Leerständen zu kämpfen. Ich kann aber sagen, wir haben ein sehr aktives City-Marketing und City-Management bei der Wirtschaftsförderung angedockt, die bisher es immer noch gut geschafft hat, auch für größere Verkaufsflächen Nachnutzungen zu finden. Nichtsdestotrotz haben wir ansonsten auch Zwischennutzungen im künstlerischen Bereich oder Schaufensterflächen. Ein Thema, was wir momentan sehr engagiert angehen und umsetzen, ist, dass man sozusagen die Wandelperspektive direkt aufzeigt, dass man frühzeitig eingreift, wenn ein Leerstand entsteht, dass man dann sehr bald über beispielsweise Schaufensterinformationen oder auch Presseinformationen signalisiert, hier kommt bald was Neues. Also diese Effekte nicht entstehen zu lassen und auch diese Mentalität, die dann bei den direkten Anwohnern, die dann täglich damit konfrontiert sind, entsteht, eben auch diese emotionale Schiene nicht gar nicht erst entstehen zu lassen. Die Perspektive aufzeigen und in dem Zusammenhang sind wir auch momentan in dem Förderprogramm Zukunft Innenstadt 1 und 2 sehr aktiv und machen uns auch zum Thema Zusammenleben eben sehr intensive Gedanken darüber, wie man eine nachhaltige Innenstadtgestaltung, nachhaltige Innenstadtverbesserung über grüne Orte, über Entsiegelungsflächen, über aber auch konkrete Platzgestaltungen, Platzumgestaltungen angehen kann, um die Aufenthaltsqualität im öffentlichen Stadtraum eben für alle Bürgerinnen und Bürger angenehmer zu machen und noch mehr Attraktivität auch zu bringen. Denn dann haben wir auch wieder die Idee natürlich, die Kontakte zur Innenstadt und die erhöhte Aufenthaltsqualität, die dann auch wieder den Frequenzbringer vielleicht für klassische Ladenlokale bringt, auch wenn die momentan ja keine allzu große Perspektive, zumindest in vielen Statistiken gezeigt bekommen, aber wir hoffen da einfach, dass wir wirklich auch die Nutzungen über Gastronomie und Folgenutzungen, wie sie jetzt nach Corona oder auch im wirtschaftlichen Wandel der Innenstadt sich überall zeigen, an die Stadt binden können und diesen Lost-Space-Effekt eben genau abmildern können.
Aber ja.
Oder doch wieder wohnen, wie vorhin vorgeschlagen im Impulsvortrag. Ja. Genau, ich wollte nochmal darauf eingehen, zu fragen oder die Frage aufzuwerfen, wer sind überhaupt wichtige Partnerinnen und Partner von der Stadt für das Zusammenleben? Und da zeigt es sich, also in den Forschungsgebieten, in denen ich bin, dass sowohl die städtische Tochtergesellschaft, also das Wohnungsunternehmen, aber auch Privatinvestoren, die eben über viel Flächen in einem Quartier verfügen, unglaublich wichtige Partner sind, was das soziale Zusammenleben anbelangt, weil man die oft doch gut ins Boot holen kann, weil die einfach merken, wie nachhaltig ein gutes Zusammenleben, jetzt gebrauche ich das Wort mal selbst, also in dem Sinne, wie man es dann für sich vor Ort definiert hat. Insbesondere möchte ich hier nochmal herausstellen, so Kümmererinnen und Kümmerer, also die das wirklich professionalisiert machen und anbieten und das eben tagtäglich und auch dafür dann eben Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner sind. Also dass das ganz, ganz wichtige Akteurinnen und Akteure für das Zusammenleben vor Ort einfach sind, die man aufsuchen kann.
Also man kann gutes Zusammenleben gestalten durch die Kümmerinnen und Kümmerer, die Sie angesprochen haben. Wer könnte das sein? An wen denken Sie da? Früher wäre es der Pastor gewesen, der ist heute eher nicht mehr. Oder nicht mehr
zum Teil Masse. Auch, also wirklich ganz divers. Also da bilden sich auch ganz unterschiedliche Netzwerke von formellen über informelle Vereine, Organisationen. Wenn man nochmal bei der Stadt bleibt, sind es tatsächlich oft die unter den freiwilligen kommunalen Leistungen fallen, wie Gemeinwesenarbeit, hatte ich ja gerade eben schon angesprochen, oder Quartiersmanagement. Aber auch hier vielleicht mal zu nennen, ein Modell, ein Quartiersmanagement, das von einem Wohnungsunternehmen vor Ort einfach ist und da alle Fäden in der Hand hält und dafür sorgt, dass auch jeder mit jedem redet und man in Kontakt kommen kann, alle Probleme auf den Tisch kommen und diese Person einfach den größten Überblick hat, wer ist für was wie anzusprechen. Also brauche ich den Kontaktbeamten vor Ort, wenn es um Drogen und Kriminalität geht, um Sicherheit, Angsträume, was können wir tun? Also damit auch ziemlich schnell eingreifen kann in das Zusammenleben und runde Tische organisieren kann oder ins Gespräch kommen kann oder wie ich eben auch mal von Haustür zu Haustür geht und einfach klingelt und fragt.
Also kann man sowas von Anfang an irgendwie mitplanen? Kann man solche Kümmerer sozusagen mit den Räumen zusammenplanen schon?
Ja, absolut. Und das ist auch wichtig. Und ich glaube, wir kennen alle ganz viele Neubaugebiete, wo das eben nicht passiert, ne? Sondern wo nur gebaut wird. Das ist ja eigentlich der Klassiker. Es wird gebaut, geplant, alles technisch, sich mal durchgerechnet. Und es ist halt genau ökonomisch, technisch, planerisch super gut geplant und dann fertiggestellt. Und dann soll da irgendwie Leben rein. Und dann passiert das halt im besten Falle, ne? Oft geht es ja gut. In den meisten Fällen, so wenn ich jetzt so die letzten, zumindest in Hamburg, Neubaugebiete beobachte, dann stellt sich das schon ein, aber muss man vielleicht auch mal so 20 Jahre warten, bis da so eine Community und so ein gemeinsamer Geist entsteht. Und das ist natürlich schade, wenn irgendwie erst mal 30 Jahre lang da irgendwie zufällig irgendwelche Leute nebeneinander wohnen. Und insofern ist es gerade wichtig, wenn irgendwie auf einmal viel neuer Raum oder neuer Zusammenhalt entsteht, wie das ja bei Neubauten immer der Fall ist, das von Anfang an mit zu planen. Deswegen sagen wir immer, das ist ja genau das, was Social Texture ist. Beides ist gleichermaßen wichtig. Und wir sagen, es reicht auch nicht, dann nur Neubauten hinzustellen und dann darauf zu vertrauen, ja, dann ist es vermietet und dann wird schon alles gut. Aber, sondern umgekehrt, ne, wenn das halt gleich, also genauso viel Energie auch da reingestellt wird, halt die richtigen Leute auszuwählen, auch so eine Nachbarschaft schon vor der Fertigstellung ins Leben zu rufen durch Feste oder in Hamburg gibt es zum Beispiel einige Bereiche, da wurde als allererstes der Spielplatz gebaut. Und dann gab es erstmal jahrelang nur einen Spielplatz und dann hat sich darum schon eine Community aus Familien, die einfach diesen Ort so toll fanden, gebildet und sind dann später, als die Neubauten fertig waren, dann erst eingezogen, aber dann war da schon so ein Zusammenhalt. Also das sind ja so viele Dinge, die man, glaube ich, schon sehr, sehr gut steuern kann als Kommune und das ist, oder auch als Private, aber es ist total wichtig, das nicht nur baulich zu tun, sondern eben auch kulturell die Kultur mit zu planen. Mhm. Ja, aber ich habe auch gleich noch einen anderen Punkt. Achso, Entschuldigung.
Oh, aber wenn ich gerade ein bisschen zucken darf, bei Leute vorab auswählen. Also das hat natürlich alles dann einen Bias und wer ist eigentlich mit welcher kulturellen Brille wählt irgendjemand aus? Und wenn ich dann vielleicht zu viel steuere, dann komme ich in eine schöne Gemeinschaft von biodeutschen Oberstudienrätinnen und Oberstudienräten, die dann sagen, wir machen die totale Gemeinschaft. Also ja. Wenn ich das einfach mal so als Seiteneinwurf... Ja,
die Kümmerer auswählen.
Ah, die Kümmerer auswählen.
Ah, okay.
Genau, also es ist auch...
Nicht die Bewohner, aber die gut. Kümmerer.
Ah, okay, das habe ich missverstanden. Verzeihung, ich gebe sofort zurück.
Ja, nein, also ich meine, die Kümmerer auswählen und das, oder auch dafür eine Instanz zu schaffen, je nachdem, wie groß dann auch der räumliche Zusammenhalt ist. Manchmal reicht es, wenn es irgendwie eine Person ist, die das so ein bisschen mitmacht, aber es gibt ja auch Orte, da ist das eher so ein ganzes Team, ne? Die dann auch noch andere Aufgaben in dem ganzen Viertel übernehmen. Und ja, also da in die Orte, in die wir jetzt involviert sind, da sorgen wir dafür, dass das eigentlich von Anfang an passiert und eine Instanz geschaffen wird, dass parallel eben die die Nachbarschaft, die sich dann auch durchaus zufällig findet, aber dass dann das alles einfacher gemacht wird, auch als Gemeinschaft zusammenzuwachsen.
Genau, das Ideal sind ja eigentlich immer so gemischte Quartiere, Leute unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlichen Alters. Aber wie schafft man das, dass die Leute auch wirklich da zusammenleben und nicht nur nebeneinander her?
Ja, ist wieder die Frage, ob man das will oder nicht als Bewohnerin und Bewohner. Also es kann ja durchaus sein, dass man völlig zufrieden ist, abgeschottet im Dasein. Ich glaube aber auch, dass die Corona...
Das ist aber ein seltsames Menschenbild hier.
Sind die Studienergebnisse soweit? Nein, aber Scherz beiseite. Ich glaube, Corona hat das vielleicht auch nochmal deutlich gemacht, dass... zumindest dieses auf einer höflichen Ebene sich begegnen. Und da würde ich auch sagen, ist wieder eine Maßstabsfrage. Also oft diese Nachbarschaften tatsächlich, wenn wir jetzt von einem Mehrfamilienhaus reden, rechts und links, da kennt man sich ja auch. Und dieses einfach dieses Wiedererkennen, erkannt werden und auch anerkannt werden, auch mit einem Gruß, Hallo gesagt zu bekommen, das hilft ja oft schon viel und durch den Alltag, gerade auch für die Leute, die vielleicht schon relativ allein, einsam, isoliert leben oder dann ne, der Plausch am Gartenzaun oder auf der Straße beim Gassi gehen. Genau, aber ansonsten... müssen Sie noch mal kurz Ihre Frage wiederholen?
Ach so, nein, wie man es schafft, dass die gemischten Quartiere, dass die Leute da auch miteinander leben und nicht nur nebeneinander her.
Ja, also auch hier würde ich wieder sagen, man kann Angebote schaffen, aber man kann natürlich niemanden dazu zwingen. Und dafür braucht es, glaube ich, auch, wir hatten vorhin das Panel auch nochmal zum Hafen in Offenburg, dass man einfach auch ganz unterschiedliche Angebote schaffen kann und sollte, um auch einfach ganz unterschiedliche Menschen anzusprechen, von Sport über Kultur, über Bildung. Und dann ist es am besten, wenn sie sich natürlich in verschiedenen Kontexten begegnen. Also am besten im Supermarkt, auf der Straße, dann vielleicht noch in der Schwimmhalle oder wie auch immer. Und je öfter man sich sieht, desto mehr, sag ich mal, generelles Vertrauen wächst eigentlich ineinander und in so eine Gemeinschaft. Und dann kann man Nachbarschaft schon so ein bisschen so als Speichermedium oder Ressource sehen, auf die man dann eben im Notfall und nicht nur im Notfall eben zurückgreifen kann.
Also nicht nur Ich-Räume, sondern viele Gemeinschaftsräume auch im größeren Kontext. Frau Badke, Hanau ist ja eine sehr multikulturelle Stadt. Da wohnen Menschen ganz unterschiedlicher Herkunft, die auch oft in Deutschland gar nicht wählen dürfen und die man auch schwer nur für Beteiligungsverfahren gewinnen kann. Woher weiß man eigentlich, was die Menschen von ihrer Stadt wollen und wie nimmt man die irgendwie mit?
Das wissen wir nicht. Und es ist halt auch sehr schwer, die Leute mitzunehmen. Also Vorhin wurde ja schon angesprochen, es gibt halt die Fördergebiete sozialer Zusammenhalt, da gibt es ein Quartiersmanagement und da gibt es halt einen Austausch. Aber so im Großen und Ganzen, also wenn ich jetzt meinetwegen nochmal auf Pioneer zurückkomme, wir haben da einen Bereich, eben wo eine Einzelhausbebauung möglich war. Und wir haben ja auch dann bei uns im Stadtplanungsamt die Bauberatung teilweise gemacht. Und ich glaube, von diesen, weiß nicht wie viel, 60, 70, 80 Häusern, da wohnt kaum jemand, der da irgendwie heißt Müller, Meier, Schulze oder so, sondern das ist halt wirklich eine multikulturelle Konstellation von ganz unterschiedlichen Namen aus aller Herren Länder. Das bleibt sich selbst überlassen, wie die Leute zusammenleben. Ne? Und wir nehmen da eigentlich keinen Einfluss drauf. Und für uns war natürlich auch ein totaler Schlag ins Kontor der Anschlag vom 19. Februar 2020. Und im Nachgang gab es mal so eine Führungskräfterunde, wo der OB einfach mal 2 Stunden erzählt hat, wie das so gelaufen ist. Und wo er dann auch sagte, wir haben immer gedacht, wir leben hier in Hanau friedlich, alle Kulturen zusammen, weiß nicht wie viel, 140 Nationen. Und wir haben gedacht, wir machen ganz viel und wir müssen einfach feststellen, es war nicht genug. Es hat nicht gereicht. Und er hat dann so berichtet, wie das gewesen ist. Und hat er gesagt, er hat dann, nachdem er dann Polizeiberichte gehört hat, konnte er natürlich auch nicht mehr schlafen, hat sich hingesetzt und hat nur recherchiert, was haben denn die anderen Städte gemacht, in denen solche Attentate, Anschläge stattgefunden haben, und hat sich also ganz fest vorgenommen, hat gesagt, es geht nur um die Familien und um die Opfer. Also das ist das, was wir jetzt in den Fokus stellen. Alles, was wir tun, dreht sich darum, die zu unterstützen. Und selbst, also da war es dann auch so, dass im Nachgang dann die Leute sich auch nicht abgeholt gefühlt haben. Die haben dann gesagt, mit mir hat keiner gesprochen, obwohl man nachweislich x Gespräche mit den Leuten gefühlt hat. Aber vom Gefühl her ist da einfach ein riesiger Graben immer noch. Und der manifestiert sich jetzt in dieser Diskussion um das Mahnmal. Das ging jetzt ja auch durch die diverse, da war zum Beispiel ein großer Artikel in der Zeit.
Vielleicht können Sie noch mal kurz erläutern, was da geplant ist, ja, weil das also vielleicht auf jeden nicht jedem also klar
es
wurde, ist.
Es war klar, es soll eben ein Mahnmal für diesen Anschlag geben. Und wir haben da eine Ausschreibung gehabt und es gab, also ich war in dem Fachbeirat, ich selber hatte jetzt mit den Opferfamilien gar nichts zu tun, es gab einen Beirat der Familien, es gab einen Fachbeirat und es gab 160 Einsendungen für Kunstwerke, und es war kein großes Problem, dass wir uns in dem Fachbeirat und in diesem Familienbeirat, dass wir uns auf ein Kunstwerk verständigt haben. Das war also relativ einfach. Und jetzt geht es aber um die Frage des Standorts. Und die Familien möchten gerne, dass das auf dem Marktplatz der Stadt Hanau platziert wird. Und die Stadt schlägt einen Standort, weiß nicht, 100 Meter weiter an einem anderen Platz in der Nähe vom ersten Anschlagsort vor, der auch umgestaltet werden soll. Und also wir sehen es als Verwaltung und Stadtpolitik sehen wir eben den Marktplatz nicht als einen geeigneten Standort an. Und darüber ist jetzt die Diskussion zum Stillstand gekommen. Und zwar zum Beispiel im Dezember in der Stadtbauwelt war auch ein Artikel darüber, wo dann eben das hat schon, das tut dann schon weh, also irgendwie das so zu lesen, weil ich das Gefühl habe, das wird
was,
dann...
Was stand denn da drin?
Also da wird im Grunde genommen, also das auch, ja, als eine Form von Rassismus im Grunde
also
genommen
dargestellt, dass der Standort
dass
ein anderer
ist. Eben halt, dass dieser Standort nicht, keine Zustimmung findet, jetzt in der Stadtpolitik. Und
den die Familien am liebsten
genau
hätten.
Richtig. Und wobei ich mir gar nicht sicher bin, ob jetzt alle Familien das so denken. Also ich kenne die Strukturen nicht. Und das ist halt einfach also der Artikel, der hat mich schon so ein bisschen verletzt, sage ich mal auch, also weil ich eben da finde, dass das eigentlich ein sehr guter Prozess war, den die Stadt da durchlaufen hat. Und wir doch in vielen, vielen Punkten eben eine Gemeinsamkeit herstellen konnten, aber eben nicht in der Frage des Standorts. Aber das kann ja auch mit der Zeit sich noch entwickeln. Und das dann irgendwie so schlecht geredet zu sehen, das fand ich schon irgendwo bedrückend. Und was aber sehr wahr war, weil das eben derjenige, der den Artikel geschrieben hat, dargestellt hat, es wohnen in Hanau 30.000 Menschen ohne Wahlrecht. Und der Oberbürgermeister wurde gewählt von rund 25.000 Wählern. Dann kann man natürlich nicht Personen ohne Wahlrecht, ja, also nicht gleichsetzen mit den Wahlberechtigten. Aber trotzdem, das sind so eindrückliche Zahlen. Und wir haben einfach dem muss man ins Auge sehen, wir haben ein unheimliches Demokratiedefizit oder so ein ganz großes Vakuum, wo es gibt ganz viele Menschen, die eben die in diesem repräsentativen System nicht vertreten werden oder sich auch nicht vertreten fühlen. Mhm. Und zu diesem Zusammenleben gehört ja auch, dass man sich mit dem Gemeinwesen irgendwie identifiziert und da Einfluss drauf nehmen kann. Und ich glaube, dass da auch ein ganz, ganz großes Handlungsfeld liegt. Und da ist die Stadtplanung eigentlich ein wunderbarer Bereich, weil wir ja eigentlich den Menschen unabhängig von ihrem Wahlrecht ein positives Erlebnis von Demokratie durch Beteiligung verschaffen können, von was ja dann immer so schön in den Fachaufsätzen Selbstwirksamkeit genannt wird. Ne? Und also da fehlen uns aber unheimliche Ressourcen und es fehlen uns auch so, wir fühlen uns auch emotional überfordert von dem Thema, jetzt auch speziell in dem Hintergrund Anschlag, wenn wir zum Beispiel einen B-Plan in diesem Bereich aufstellen oder wenn zum Beispiel der Vater des Attentäters sagt, er will ins Stadtplanungsamt kommen, um da Einsicht in den B-Plan zu nehmen oder so. Das sind halt Sachen, wo wir dann echt Probleme haben und wir haben jetzt zum Glück so ein Workshop-Angebot und können so zum Thema Antifaschismus, Antirassismus einfach dann das mal reflektieren und darüber nachdenken, auch wie wir in Zukunft Beteiligung gestalten.
Ja, aber wahrscheinlich muss man damit leben, dass man ein Stück weit auch einfach gar nicht genau weiß, was alle wollen und alle, die wir hier sitzen, ein Stück weit uns auch, wie sie das machen, imaginieren, wie fühlt sich denn eigentlich ein Kegelverein oder wie fühlt sich derjenige, man weiß es gar nicht so genau. Ja, aber leider ist unsere Zeit langsam, neigt sich dem Ende. Es geht ja auch noch gleich in die Fokusgruppen, aber vielleicht noch mal, um was Positivem zu enden. Ich spiele jetzt mal die gute Fee und sag Ihnen, Sie können jetzt eine Sache sofort ändern, damit es mit dem Zusammenleben besser klappt. Was ist das? Welches Instrument nehmen Sie denn in die Hand und wer möchte anfangen?
Sie gucken mich an.
Ja.
Ja, ich würde jetzt hier so flächendeckend ausrollen, das Programm, was ich kurz angerissen habe, was nicht auf das Bauen abzielt, ist auch wichtig, dass das passiert, aber was es eigentlich ermöglicht, diese Räume, die ja schon da sind, die Menschen auch haben, zur Verfügung haben, eine Plattform zu schaffen, diese zur Verfügung stehenden Raum mit den Leuten, die Raum suchen, zusammenzubringen.
Also Matchmaking.
Ein Matchmaking, genau, was aber eben nicht was durchaus dann auch von der jeweiligen Kommune als Plattform angeboten wird, mit allem, was dann auch dazugehört in der Folge.
Ja, versuchen ja viele kommunale Wohnungsgesellschaften und so schon auch mit leider bisher nicht so gutem Erfolg, aber vielleicht.
Kommt auch mal aufs Wie drauf.
Ja, genau.
Das wäre mein Beitrag.
Okay.
Ich würde das Wie da nochmal sehr stark daran arbeiten.
Ja, da wäre ich gar nicht so weit entfernt. Also wir haben gute Erfahrungen mit Gemeinschaftsgärten gemacht. Da haben wir zwei Projekte interkulturell, aber auch nicht nur mit dem interkulturellen Fokus, einfach Gartenflächen anzubieten, die dann eben natürlich nur saisonal die Leute besonders zusammenbringen, aber auch außerhalb der Gärtnersaison dann einfach Bekanntschaften gründen lässt. Und darüber hinaus Kulturräume. Wir haben auch Kulturvereine, an denen wir als Stadt selber beteiligt sind, die wir dann für kommerzielle, aber auch eben Vereinsgründungs- oder Versammlungsstätten zur Verfügung stellen, um die Stadtbevölkerung an nicht kommerziellen, sondern eben öffentlichen Plätzen zusammenzubringen.
Also Räume, wo man sich treffen kann, ohne gleich irgendwie 7,50 € für einen Kaffee zahlen zu müssen. Ja,
Rolle die auch jedem zugänglich sind.
Ja.
Ich habe natürlich vielleicht Hausaufgaben für die Kommunen, die, wie schon erwähnt, ja total verschieden sind. Wir haben 1100 und wenn alle Sozialbindung als wenigstens kleines Instrument bei sich nutzen und auch alle sagen, hey, wir brauchen eine Vielfalt an Wohnformen überhaupt, und da sind wir noch nicht bei den ganzen großen, sondern dass es überhaupt Geschosswohnungsbau gibt, sodass auch jemand noch dazukommen kann, der nicht schon jemand in dem Ort kennt. Genau, für sie wirklich ein Mindestmaß an baulicher Vielfalt überall.
Ja, spätestens wenn der Kindergarten keine Erzieher mehr hat, dann merken sie es, aber dann ist es halt auch irgendwie relativ spät.
Ja, bei dem schönen Wetter würde ich sagen, einfach raus auf die Straße gehen. So mache ich es auch ganz oft, auch mit begrenzten Ressourcen. Also was Beteiligung anbelangt, Kreide mitnehmen, Stifte. Da kann man auch über die Sprachgrenzen hinweg gut kommunizieren, Fotos machen lassen. Alle einfach mal irgendwie versuchen zusammenzubringen und trommeln und ein bisschen Krach machen. Und dann kommen die Nachbarn schon raus. Auch um sich vielleicht zu beschweren.
Ja, okay.
Ja, also ich würde doch wieder auf das Thema Bodenpolitik zurückkommen und sagen, den Baulandbeschluss herbeiführen. Das wäre so die Grundlage von allem.
Ja. Ja, herzlichen Dank für alle Podiumsteilnehmer.